Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Willkommen im Hörsaal. Ich bin Katrin Ohlendorf. Hallo. Wenn ihr etwas zur Weltlage postet, wenn ihr über Politik oder gesellschaftliche Entwicklung diskutiert oder auch, falls ihr das ab und zu mal macht, wenn ihr demonstrieren geht, dann geht's auch um Gefühle, oder? Wahrscheinlich seid ihr dann besorgt oder traurig, vielleicht hofft ihr auf etwas. Vielleicht seid ihr aber auch einfach nur stinksauer und so richtig wütend. Und wenn dann jemand zu euch sagt, ja, das ist Quatsch, das ist totaler Blödsinn, was dich da umtreibt. Es ist Quatsch, dass du dich sorgst, dass du traurig bist, sauer oder ja, eben wütend. Dann fasst euch das vermutlich ein bisschen an, oder? Genau das passiert auch kollektiv, bei politischen Diskussionen zum Beispiel. Und das macht etwas mit unserer Gesellschaft.
Ressentiment, Wut, Zorn, Stolz, Scham etc. Emotionen zeigen uns an, wenn etwas in der Welt geschieht, was für uns von Belang und Relevanz ist. Emotionen zeigen uns auch an, was richtig ist und was falsch ist. Wie kommen wir eigentlich dazu, Emotionen als etwas zu betrachten, was wir kritisieren können, was wir hinterfragen können? Kritik kann natürlich Gefühle permanenter sozialer Abwertung und Unzulänglichkeit erzeugen. Man kritisiert Emotionen, aber eigentlich meint man zugrunde liegende Überzeugung. Du siehst die Welt falsch.
In der Soziologie unter anderem, da gibt es die Beobachtung, dass Emotionen in der Politik und in der Gesellschaft eine immer größere Rolle spielen. Also Gefühle waren da schon immer im Spiel, das ist ja klar. Aber die These ist, dass mehr auch mit Gefühlen Politik gemacht wird, dass Gefühle mehr zum Thema öffentlicher Debatten werden. Zum Beispiel durch Populismus oder auch durch Aktivismus, etwa beim Kampf gegen den Klimawandel oder gegen Rassismus. Und damit geht dann einher, dass Emotionen mehr auch öffentlich und kollektiv bewertet und beurteilt werden. Ja, und damit auch verurteilt. Und wir fragen heute, wenn das so ist, was bedeutet das? Was passiert, wenn zum Beispiel Leute, die gegen etwas auf die Straße gehen, kollektiv als Wutbürger bezeichnet werden? Oder Klimaaktivisten als Panikmacher zum Beispiel? Was macht das mit unserer Gesellschaft, wenn Gefühle Gegenstand von politischen Debatten werden und damit auch Gegenstand von Kritik? Darum geht es jetzt in dem Vortrag von Christian von Schewe. Wer ist Christian von Schewe? Christian von Schewe ist Professor für Soziologie und Leiter des Arbeitsbereichs Soziologie der Emotionen an der FU Berlin. Ja, und er hat viel zu Emotionssoziologie geforscht und publiziert und genießt dafür, kann man sagen, auch international ziemlich viel Anerkennung. Seinen Vortrag »Gefühle auf dem Prüfstand zur Streitbarkeit von Emotionen in gesellschaftlichen Konflikten«, den hat er am 13. Mai 2024 gehalten, und zwar im Rahmen der Ringvorlesung »Widerstreit – Konfliktzonen in der Gesellschaft der Gegenwart«. Und die hat das Zentrum für Weiterbildung der Uni Hamburg veranstaltet. So, und jetzt Christian von Schewe für euch.
Ich werde heute etwas erzählen zu der Idee, dass und wie Emotionen in Konflikten selber zu konflikthaften Gegenständen, zu einer Streitsache werden können. Der Vortrag berichtet gewissermaßen Work in Progress. Das ist ein Thema, was wir jetzt in der dritten Laufzeit unseres Projekts in dem Sonderforschungsbereich Affective Societies bearbeiten. Und ich werde daher wenig Empirie präsentieren können. Das ist eher so eine Art Thesenpapier und Ideensammlung, die ich heute vorstellen möchte. Ich werde dann ganz zum Schluss auf ein paar empirische Beispiele, aus zwei empirischen Beispiele zurückkommen, um die Ideen aber so zu plausibilisieren. Also das ist jetzt wirklich nicht voll entwickelte Empirie, aber ich hoffe, dass das irgendwie dann doch dazu beiträgt, besser zu verstehen, was ich mit dieser Idee der Streitsache Emotionen meine. Das ist der Plan für heute. Ich werde zunächst mal ein paar einleitende Sätze sagen, worum es mir überhaupt geht, Emotionen als Streitsache zu verstehen. Und ein großer Teil des Vortrags widmet sich dann den Überlegungen, dass die Tatsache oder die Idee, dass wir Emotionen überhaupt als eine Streitsache verstehen können, beruht auf mehreren Voraussetzungen. Das ist nicht einfach so der Fall. Und diese beiden Prämissen, die dazu führen, dass wir Emotionen plausibel als eine Streitsache verstehen können, die werde ich im dritten und im vierten Teil darlegen. Dann werde ich im vierten Teil die beiden Beispiele bringen. Das eine Beispiel ist die Klimakrise und das zweite Beispiel ist der Krieg gegen die Ukraine. Und im fünften Teil werde ich ganz kurz auf Implikationen dessen eingehen, was ich hier gesagt habe, und auch auf ein paar Paradoxien hinweisen. Und ich schließe dann mit einem kurzen Fazit. Was Sie hier sehen, das kennen Sie wahrscheinlich alle, sind einfach ein paar Beispiele gegenwärtig besonders virulenter politischer Konflikte in der Gegenwart. Ein Beispiel sind die Klima und die Klimaproteste. Zweites Beispiel, Streitfrage, Immigration und Zuwanderung. Fleischkonsum ist ein anderes Thema, Minoritätenrechte und so weiter und so fort. Und wenn wir uns all diese, und das war so ein bisschen auch der Ausgangspunkt unserer Überlegungen für das Projekt und dessen, was ich Ihnen heute vorstellen möchte, wenn wir uns diese Konflikte angeschaut haben, und da geht es Ihnen, glaube ich, nicht anders als mir, mir ist dann irgendwie in diesen Konflikten zunehmend aufgefallen, dass ich den Eindruck hatte, ja, natürlich, es geht hier um bestimmte politisch verhandelte, konflikthafte Streitsachen. Aber irgendwie hatte ich die Beobachtung, dass in diesen Konflikten auch immer mehr bestimmte Arten und Weisen zu fühlen und bestimmte Emotionen zu empfinden als konflikthaft verhandelt werden. Und das, glaube ich, ist etwas Neues, was wir beobachten können. Wenn man sich diese Konflikte anschaut, dann ist es nicht so, als wenn man die niemals zuvor mit Emotionen in Verbindung gebracht hätte. In der sozialen Bewegungsforschung, auch in der Konfliktsoziologie werden Emotionen traditionell untersucht. Ich würde sagen, zwei Perspektiven sind hier besonders maßgeblich. Einmal werden sie untersucht als ein Modus der Konfliktaustragung, was sowohl sprachliche Konfliktaustragung als auch nonverbale Konfliktaustragung betrifft. Und da geht es in der Forschung, insbesondere aus dem Bereich der sozialen Bewegungsforschung, um Fragen von Agitation, Hassrede, ob man nicht vielleicht Konflikte besonnener austragen sollte und so weiter und so fort. Das ist sozusagen altbekannter Gegenstandsbereich der sozialen Bewegungsforschung. Und auch aus dem Bereich der Bewegungsforschung kommt die zweite Perspektive, sich Emotionen nämlich zu widmen als Motivatoren für Protest und Engagement. Große Frage ist immer, warum engagieren sich Leute? Warum gehen Leute auf die Straße und demonstrieren gegen irgendwas? Es gibt viele unterschiedliche Modelle. Eines dieser Modelle oder eine theoretische Tradition sagt, Emotionen sind starke Motivatoren, um sich daran zu beteiligen. Und zwar Emotionen sind nur Beispiele wie Ressentiment, Wut, Zorn, Stolz, Scham etc. Die These, die ich jetzt hier im weiteren Verlauf entwickeln möchte, ist, dass in der Verhandlung, in der Aushandlung dieser politischen Konfliktlinien Emotionen selbst zum konflikthaft verhandelten Gegenstand werden. Und dabei geht es darum, unter anderem, welche Emotionen wir in bestimmten sozialen Kontexten und Situationen empfinden und artikulieren sollen. Angesichts konflikthafter gesellschaftlicher Fragen empfinden sollen, welche Emotionen im Zusammenhang mit solchen Konflikten als angemessen oder unangemessen gelten, welche als richtig oder falsch eingeschätzt werden. Damit man Emotionen auf diese Art und Weise als mit Konflikten in Verbindung stehend sinnvoll betrachten kann, müssen wir zunächst mal uns ein paar Gedanken darüber machen, was wir eigentlich unter dem Begriff der Emotionen verstehen wollen. Ja, also was meine ich eigentlich, wenn ich hier von Emotionen spreche? Und hier ist, glaube ich, ganz wichtig, eine dezidiert soziologische Perspektive auf Emotionen einzunehmen. Ich will damit nicht sagen, dass Perspektiven anderer Disziplinen, etwa der Kulturwissenschaften, auch der Psychologie oder der Neurowissenschaften, irgendwie falsch oder uninteressant sind. Aber ich glaube, es sind nicht die Perspektiven, die uns hier weiterbringen, um diese Arten von Konflikten besser verstehen zu können. Also, was sind Emotionen? Ist das Erste, was wir, glaube ich, klären müssen. Und das Zweite, der zweite Punkt ist, Emotionen als etwas zu verstehen, was wir anhand von Angemessenheitskriterien beurteilen können. Also, wie kommen wir eigentlich dazu, Emotionen als etwas zu betrachten, was wir kritisieren können, was wir hinterfragen können, was wir irgendwie anders sehen wollen bei Menschen. Und ich glaube, das ist recht voraussetzungsreich. Und ich möchte dann im weiteren Verlauf drei Arten und Weisen vorstellen, wie wir uns überhaupt über die Angemessenheit von Emotionen Gedanken machen können, als Voraussetzung dafür, dass wir sie hinterfragen, kritisieren können, dass sie zur Streitsache werden können. Was sind Emotionen? Ich versuche das in aller Kürze zu machen. Ich glaube, was eine Perspektive auf Emotionen, die ganz hilfreich zur Plausibilisierung dieser ganzen These ist, ist so eine Art von Komponentenmodell von Emotionen. Das ist ein Modell, was vor allem in der Psychologie weite Verbreitung gefunden hat, aber auch in der Soziologie nicht unbekannt ist, weil es viel Raum für Deutung und Interpretation lässt im Prozess der Emotionsgenese. Und hier geht man davon aus, dass Emotionen aus, einige haben noch mehr Komponenten, andere weniger, aber aus 5 Komponenten bestehen. Das eine ist eine affektive Reaktion, also eine verkörperte Reaktion. Man merkt das irgendwie, wenn man in Rage gerät, wenn man emotional wird, ist immer auch eine körperliche Angelegenheit, ist immer eine Art und Weise, man ist affiziert auf eine bestimmte Art und Weise. Das wäre, was ich hier unter dem Begriff des Affekts zusammenfassen würde. Eine zweite Komponente, wichtig für Emotionen, sind Kognitionen. Das heißt, wir können viele Emotionen auch anhand von Wünschen und Überzeugungen verstehen. Und wenn man Emotionen aus dieser Warte betrachtet, dann kann man auch sagen oder kann man auch davon ausgehen, dass Emotionen in gewisser Weise auch eine bestimmte Rationalität haben oder dass Emotionen auch einer bestimmten Logik folgen. Also wenn ich mir zum Beispiel wünsche, ganz doll, dass es jetzt regnen möge und es fängt dann tatsächlich an zu regnen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mich auch freuen werde. Ja, wird es nicht regnen, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, oder ich will, dass der HSV wieder in der ersten Liga spielt, tut er nicht, dann bin ich enttäuscht, tut er das, dann freue ich mich. Das sind sozusagen die kognitiven Grundlagen von Emotionen. Das kann man noch sehr viel weiter ausbauen, aber für heute reicht's erstmal. So. Das andere, das wird später noch wichtig, ist die Intentionalität von Emotionen. Anders als zum Beispiel reine Affektlagen oder zum Beispiel Stimmung, gehen wir bei Emotionen davon aus, dass sie eine intentionale Gerichtetheit haben. Also, ich ärgere mich über etwas. Ich fürchte mich vor etwas. Ja, es gibt immer sozusagen eine Art von relationalem Weltbezug, sage ich gleich noch was dazu. Ja, was immer diese intentionale Gerichtetheit auf Ereignisse, Handlungen, Objekte in der Welt, die auf irgendeine Art und Weise emotional erfahren werden. Emotionen haben zudem üblicherweise expressive Komponenten. Ganz zu Anfang schon gesagt, können sprachlicher Natur sein, können auch nonverbaler Natur sein, kann sich in der Gestik niederschlagen, in der Mimik, in der Intonation der Sprache etc. etc. Und auch das klang zu Beginn schon an, Emotionen sind in aller Regel handlungswirksam. Emotionen motivieren uns, bestimmte Dinge zu tun. Und aus dieser Warte können wir Emotionen als objekt- oder situationsbezogene affektive Regungen verstehen und auch als kulturell etablierte, sprachlich bezeichnete Kategorien. Ja, also all die Emotionswörter, all die Emotionsbegriffe, die Sie hier links und rechts sehen, das ist sozusagen die sprachliche Kategorisierung, die sprachliche Benennung des Zusammenspiels dieser unterschiedlichen Komponenten. Ja, das heißt, ich würde ein etwas anderes Modell vertreten als Kollegen, die etwa sowas wie Basisemotionsmodelle vertreten. Wir sagen, naja, bestimmte Emotionen, die haben auch Tiere und die sind kulturell universal etc. etc. Ich würde eher sagen, diese ganzen Emotionsbegriffe, das sind kulturelle Benennungen, sprachliche Bezeichnungen, die das Zusammenspiel dieser Komponenten in bestimmte Kategorien sortieren. Und das ist historisch und kulturell natürlich sehr, sehr variabel. Ich hatte es schon angedeutet, ich würde Emotionen als relationale Phänomene verstehen, die wertende Weltbeziehungen widerspiegeln. Emotionen zeigen uns an, wenn etwas in der Welt geschieht, was für uns von Belang und Relevanz ist. Wir empfinden keine Emotionen gegenüber irgendwas, was uns nicht tangiert. Das ist immer ein Indikator dafür, irgendwas ist wichtig für uns. Und jetzt kann man sagen, in der Emotionsphilosophie werden diese wertenden Weltbeziehungen auf die sogenannten formalen Objekte von Emotionen bezogen. Formale Objekte sind sozusagen bestimmte Arten von Relationen, wie Angst, ist immer ein Hinweis auf eine Relation von Gefahr. Irgendetwas wird als gefährlich in der Umwelt wahrgenommen. Bei Empörung ist es eine Herabwürdigung als formales Objekt. Bei Trauer ist es der Verlust. Und so könnte man es immer weiter für andere Emotionen auch durchexerzieren. Und für die soziologische Perspektive natürlich wichtig, Gesellschaften prägen und kanalisieren Emotionen und ihre Bedeutung. Ja? Und das vor allem über die Idee der kulturell etablierten und sprachlich bezeichneten Kategorien. Ja? Was Angst für uns bedeutet, ist variabel zwischen Gesellschaften, ist aber auch historisch variabel. Angst ist nicht immer gleich Angst. Wut ist nicht immer gleich Wut, sondern trägt unterschiedliche Bedeutungen, unterschiedliche Bedeutungen. Jetzt haben wir eine grobe Idee davon, hoffe ich, was Emotionen sind. Und jetzt soll es mir darum gehen, um die Frage, wie können wir eigentlich Emotionen auf eine Art und Weise sehen, die uns erlaubt, sie zu hinterfragen, sie zu kritisieren. Und das versuche ich mit dem Begriff der Angemessenheit von Emotionen zu machen. Und ich unterscheide dabei drei unterschiedliche Arten oder Formen von Angemessenheit. Die erste nenne ich die formale Angemessenheit von Emotionen, die zweite die soziale Angemessenheit und die dritte wäre die kulturelle Angemessenheit von Emotionen. Ich glaube, am widerspenstigsten vielleicht ist die Idee der formalen Angemessenheit von Emotionen. In der Emotionsphilosophie, das ist eine Diskussion, die vor allem in der Emotionsphilosophie geführt wird und hier ganz oft mit einem Beispiel, was auch vielfach kritisiert wurde. Mein lieber Kollege Jan Slaby hat sich über dieses Beispiel, glaube ich, mal in einem Artikel sogar lustig gemacht. Ich verwende es trotzdem. Ich glaube, dass das irgendwie ganz eingängig zeigt, worum es bei dieser formalen Angemessenheit geht. Das Beispiel ist das Beispiel eines zahnlosen Hundes. Und die Idee ist, dass wenn wir sozusagen einem zahnlosen Hund gegenüberstehen und wir Angst vor diesem Hund haben, dann ist diese Angst als unangemessen zu bezeichnen. Anhand von rein formalen theorieimmanenten Kriterien. Sie erinnern sich an das Emotionsverständnis, was ich eingangs erläutert hatte. Wenn wir davon ausgehen, dass das formale Objekt von Angst eine Gefahr ist, irgendetwas stellt für uns eine Gefahr dar. Und wir gehen jetzt davon aus, ich muss ins Mikro sprechen, und wir gehen jetzt davon aus, dass der Hund keine Zähne hat und uns deshalb nicht gefährlich werden kann. Und wir haben trotzdem Angst vor diesem Hund. Dann wäre diese Angst aus rein formalen Gründen. Ja, ich komme auf die ganzen anderen Sachen komme ich gleich zu sprechen. Aus rein formalen Gründen kann man die Frage stellen, warum hast du denn überhaupt Angst? Und wir kennen das aus alltäglichen Konversationen. Du musst doch keine Angst haben. Der Hund kann dir nichts tun. Ja, er stellt keine Gefahr für dich dar. Und dieses Beispiel, das kann man für alle möglichen Emotionen durchexerzieren. Aber die Idee hier oder die Frage, die sich dann stellt, ist, was kritisiere ich hier eigentlich? Kritisiere ich die Emotion, die jemand empfindet? Oder kritisiere ich nicht vielmehr eine Überzeugung, die dieser Angst zugrunde liegt? Nämlich die Überzeugung, der Hund ist gefährlich. Und die ist falsch, weil der Hund keine Zähne hat. Ja? Also man kann dann versuchen zu unterscheiden, man kritisiert Emotionen, aber eigentlich meint man zugrunde liegende Überzeugung, die man kritisiert. Du siehst die Welt falsch. Du hast sozusagen ein falsches Bild. Jemand hat dich angerempelt in der U-Bahn, du bist fürchterlich sauer. Und dann sagt jemand, nee, ich habe es gesehen, es war aus Versehen. Der Mensch ist gestolpert. Ah, okay. Also man kommt zu einer Veränderung seiner Überzeugung. Und wir kennen es vielleicht alle, dann lässt die Wut auch relativ schnell nach. Ja, das auch, hängt zusammen mit diesen kognitiven Ideen oder Komponenten von Emotionen. Formale Angemessenheit von Emotionen. Es bezieht sich immer darauf, aus welcher theoretischen Warte sozusagen wir Emotionen verstehen, ja, welche Theorien wir zugrunde legen. Das kann man jetzt auch noch sehr viel mehr aufdröseln, wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass Emotionen viel, viel weniger kognitiv sind, als ich sie jetzt dargestellt habe, sondern Emotionen sind viel stärker körperliche Reaktionen, die viel weniger Kognition haben und so weiter und so fort. Wenn wir es dann kritisieren, dann ist es natürlich schwierig, irgendwelche Überzeugungen zu kritisieren. Aber ich komme dann später noch dazu, sondern dann ist die Idee, dann kritisiert man vielmehr die Person als Ganze. Dann entzieht sich sozusagen die Idee, wir können jetzt die zugrunde liegenden Überzeugungen kritisieren, sondern dann wird die ganze Emotion und damit auch der Mensch als solcher kritisiert. Komme ich später nochmal drauf zurück. Formale Angemessenheit. Das Zweite ist, glaube ich, viel intuitiver nachzuvollziehen, ist die soziale Angemessenheit. Das geht zurück auf Arbeiten zum Beispiel von Ali Hochschild, auch Peggy Teutz hat dazu gearbeitet. Und hier geht es schlicht und ergreifend um die Idee, dass Gesellschaften bestimmte Normen, Regeln und Erwartungshaltungen ausprägen, welche Emotionen erwarten wir von welchen Personen in welchen Situationen. Dafür gibt es relativ klare Normen und Regeln, die zum Teil dann auch sanktionsbewehrt sind. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Das klassische Beispiel in der Literatur ist, wenn Sie auf eine Beerdigung gehen, wird von Ihnen erwartet, Trauer zu zeigen und nicht freudig zu lachen. Wenn Sie das machen, werden Sie aller Wahrscheinlichkeit nach darauf angesprochen und sozial sanktioniert, weil es bestimmte Emotionsnormen gibt, die eine bestimmte Art von Emotionalität für diese Situation festschreiben. Das Gleiche kennen Sie wahrscheinlich auch alle. Sie gehen irgendwie auf eine wilde Party und man erwartet von Ihnen, Freude zu zeigen. Und jeder kennt das vielleicht, wie angefasst man auch sein kann, wenn irgendjemand einen dann anspricht, so nach dem Motto, was denn los? Bist du nicht gut drauf? Ja, das geht natürlich nur deshalb, weil die Situation eine bestimmte Emotionsnorm in sich trägt, nämlich zu einem bestimmten Anlass bestimmte Emotionen zumindest darzustellen. Ja, die Literatur wird hier auch unterscheiden zwischen Darstellung und tatsächlichem Empfinden. Das ist jetzt vielleicht erstmal nicht so zentral. Aber ich glaube, das sollte relativ eindeutig und klar sein. Die dritte Dimension oder die dritte Art der Angemessenheit bezeichne ich hier als kulturelle Angemessenheit. Und ich glaube, was auch klar ist, dass es immer zumindest zwischen der sozialen und kulturellen Angemessenheit Überlappung und Überschneidung gibt und dass das in erster Linie eine analytische Trennung ist. Ich glaube, man kann bestimmte harte Kriterien der Unterscheidung kann man finden, aber ich glaube, in vielen Bereichen informiert das eine auch das andere. Aber zunächst, was meine ich mit der kulturellen Angemessenheit? Die Idee, und Ute Frevert hat das in einem Buch mit dem Titel nicht parat von 2013 recht schön historisch erläutert, ist die Idee, dass bestimmte Emotionen zu bestimmten Zeiten in Gesellschaften Konjunktur haben. Ich habe hier das Beispiel von Gordon Gekko mitgebracht aus dem Film Wall Street. Da gibt es diese ikonische Szene, wo er von sich gibt, Greed ist good, also die Gier ist eine gute Sache, ist eine gute Leidenschaft. Und das Fortune Magazine stellt hier 2005 einfach die Frage, is greed still good? Und bei dieser Gier geht es viel weniger um sozusagen situationsspezifische Angemessenheiten wie im Sinne der sozialen Angemessenheit, wo man eine relativ klare Kopplung spezifische Situationen, Geltung spezifischer Normen und spezifische Erwartungen an Emotionen. Und bei der kulturellen Angemessenheit ist die Perspektive eine allgemeinere, eine globalere? Ist Gier eine Emotion, die wir in Gesellschaften sehen wollen und gut finden oder eben nicht? Da geht es weniger um in Situation X habe Emotion Y oder so. Das ist ein allgemeines kulturelles Programm, könnte man sagen. Das andere Beispiel, und das ist ein Beispiel, was Ute Frevert in ihrem Buch recht ausführlich diskutiert, ist die Emotion der Ehre, von der Frevert auch sagt, dass sie sozusagen in westlichen Gegenwartsgesellschaften im Grunde eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt. Ja, wann tut man irgendetwas aus einem Ehrgefühl heraus? Vielleicht macht man das, aber man artikuliert es nicht groß, man hängt es nicht groß an die Glocke. Es ist irgendwas, was sicherlich nicht verschwunden ist, aber es ist keine Emotion, die irgendwelche Debatten oder Diskurse oder Verhalten, alltägliche Verhaltensweisen in starker Art und Weise bestimmen. Wie gesagt, heißt nicht, dass sie weg ist, aber sie ist sozusagen, sie hat keine Konjunktur. Ich glaube, so kann man es ganz gut verstehen. Was sind Emotionen? Haben wir kurz drüber gesprochen. Und drei Ideen, wie wir die Angemessenheit von Emotionen und damit auch ihre Hinterfragbarkeit oder ihre Kritisierbarkeit besser verstehen können und damit auch überhaupt Emotionen als eine Streitsache in politischen Konflikten verstehen können. Das ist sozusagen die erste Prämisse. Wir legen ein bestimmtes Verständnis von Emotionen und von Kriterien der Angemessenheit zugrunde. Die zweite Prämisse ist, dass wir in gegenwärtigen Gesellschaften eine Reihe von Entwicklungen durchlaufen haben, die uns, ja, oder in denen sozusagen Emotionen auf eine bestimmte Art und Weise wichtig und prominent geworden sind. Und sich in Gesellschaften auch bestimmte Sichtweisen auf Emotionen eingeschliffen oder etabliert haben. Und ich glaube, das ist eine zweite oder das ist die zweite Voraussetzung. Einmal die Idee, wir können Emotionen anhand von Angemessenheitskriterien beurteilen. Und dann die Idee, und das lege ich gleich anhand von drei Forschungsfeldern dar, dass Emotionen verfügbar sind auf eine bestimmte Art und Weise. Also die Idee, dass Emotionen uns nicht einfach nur passiv widerfahren. Ja, wir erleiden Emotionen, so kennt man es ja auch im alltäglichen Sprachgebrauch, sondern dass sich über die letzten vielleicht 60, 70, 80 Jahre eine Idee und eine Sicht auf Emotionen durchgesetzt hat, die Emotionen markieren als etwas, das individuell und gesellschaftlich verfügbar ist. Emotionen unterliegen unserem willentlichen Zugriff. Und das ist eine vergleichsweise neue Perspektive, historisch würde ich argumentieren, neue Perspektive. Und das mache ich jetzt anhand von drei Forschungsfeldern, versuche ich das zu verdeutlichen. Einmal anhand des Begriffs der Emotionsarbeit und dann anhand der Begriffe des emotionalen Selbstmanagements und der emotionalen Reflexivität. Und da bin ich, glaube ich, in Hamburg ganz gut aufgehoben, was sozusagen diese beiden letzten Punkte angeht. Das Konzept der Emotionsarbeit, in der Soziologie prominent geworden durch Ali Hochschild, oder die Emotionsarbeit können wir als etwas verstehen. Es meint sozusagen die Arbeit an den eigenen Emotionen. Es meint die Idee, dass wir auf unsere Emotionen zugreifen können, sie verändern können, sie managen können, sie regulieren können. Wir haben Zugriff auf diese Emotionen. Und die Idee hier wäre, dass die eben genannten Kriterien der Angemessenheit, dass sie Leitplanken für Emotionsarbeit und Emotionsregulation in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen sind. Hochschild hat die Idee prominent gemacht, oder die Idee der Emotionsarbeit prominent gemacht. Sie unterscheidet im Englischen zwischen Emotion Work und Emotional Labor. Emotion Work ist etwas Allgemeineres, was wir sozusagen immer machen können. Emotional Labor ist eine Art von Emotionsarbeit im Kontext von Erwerbsarbeit. Das ist meine spezifische Perspektive. Aber die Idee ist, dass sich sozusagen spätestens seit diesen Arbeiten eine Sicht auf Emotionen durchgesetzt hat, gerade in ökonomischen Kontexten, in Kontexten von Arbeit und Beruf, dass Emotionen etwas sind, auf das wir zugreifen können, wir können sie regulieren, wir können sie irgendwie anpassen an Anforderungen, an Gegebenheiten. Die sind nicht einfach da, sondern wir spielen eine aktive Rolle darin, welche Emotionen wir in welchen Kontexten empfinden und artikulieren. Das gilt für soziale Beziehungen, das kennen wir alle. Wir alle arbeiten an unseren eigenen Emotionen im Kontext von Familie, Freunden, Paarbeziehungen. Ja, wir versuchen uns nicht so sehr aufzuregen, wie wir es eigentlich machen würden oder sollten oder wie auch immer. Also was ich sagen will, das kennt, glaube ich, jeder von Ihnen, dass wir versuchen, unsere Emotionen hoch oder runter zu regulieren, je nachdem, in welchen Kontexten wir uns bewegen. Es gilt aber eben auch, und wie soll ich sagen, soziologisch relevanter, aber vielleicht in einer systematischeren Art und Weise in anderen sozialen Feldern und Institutionen, wenn man sich zum Beispiel Emotionsarbeit im Bereich von Dienstleistung, Management oder Care-Arbeit anschaut. Und in diesen Feldern geht es ganz oft, das ist ein bisschen eine kritische Perspektive dieser Forschungsrichtung, auch um die Frage der Rationalisierung von Emotionen und auch der Vermarktlichung von Emotionen. Das ist eine der wesentlichen Ideen von Hochschild, ist, dass das emotionale Erleben gewissermaßen zum Gegenstand von unternehmerischen Zwecken wird. Es wird so zweckrational, instrumentell werden die eigenen Emotionen bearbeitet, um sozusagen dem Unternehmenswohl zu dienen. Klassischen Studien hat sie gemacht an Flugbegleiterinnen in den USA in den 70er Jahren. Was ich damit meine, sie unterscheidet dann bei dieser Emotionsarbeit zwischen sogenanntem Surface Acting und Deep Acting. Surface Acting ist, man legt einfach ein Lächeln auf. Und diese Programme der amerikanischen Fluggesellschaften, die sie untersucht hat, da ging es halt darum, sagen, Es reicht nicht, wenn ihr einfach ein Lächeln aufsetzt. Die Kunden, die Passagiere merken das, sondern ihr müsst diese Emotionen tatsächlich empfinden. Ihr müsst so tief Deep Acting an euch arbeiten, dass ihr tatsächlich diese Freude empfindet. Ja, also auch in verkörperter Manier. Und ich finde, das Bild illustriert ganz gut auch die Idee, dass der ganze Körper dazugehört, bestimmte Emotionen anderen gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Es nicht reicht, einfach nur das Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das Besondere an dieser Emotionsarbeit, anders als jetzt vielleicht, wenn es jetzt rein um private Kontexte geht, ist die Idee der Anpassung der eigenen Emotionen an die Erwartungen Dritter. Und das ist etwas, was sich sozusagen seit den vielleicht 60er, 70er Jahren abzeichnet, sozusagen auch die Inspiration der Arbeiten von Hochschild. Und Hochschild, immer so eine sozusagen etwas marxistische Perspektive vermutlich, und sie befürchtet dadurch die Entfremdung von den eigenen Emotionen. Wir arbeiten aufgrund von Erwartungen Dritter an den eigenen Emotionen, gerade in ökonomischen Kontexten. Ihr Argument ist, das führt zur Entfremdung von den eigenen Emotionen. Die empirische Lage ist so ein bisschen vielfältiger, würde ich sagen. Es gibt auch etliche Studien, die darauf hinweisen, dass es sozusagen eine Coping-Strategie ist, dass es Personen in solchen Berufen hilft, mit bestimmten Belastungssituationen umzugehen. Ich wäre so etwas vorsichtiger zu sagen, dass es nur und immer zur Entfremdung führt. Aber das war die Idee, die Hochschild damit verbunden hat. Wir kommen jetzt zum zweiten Punkt, das emotionale Selbstmanagement. Sickert hat vor allem dazu gearbeitet. Und hier geht es sozusagen, steht im Grunde in direkter Tradition der Hochschildschen Arbeiten, würde ich sagen. Und der Punkt hier ist aber, das Selbstmanagement der Gefühle nicht mehr vergleichsweise eng gefasst nur auf unternehmerische Kontexte zu beziehen, sondern es als ein kulturelles Programm zu verstehen. Ja, also wesentlich weiter und breiter gefasst die Idee, die Arbeit an den eigenen Emotionen zu etwas zu machen, was ja eine weit verbreitete, etablierte kulturelle Praxis ist. Historisch lässt sich das, ich will hier nicht im Einzelnen darauf eingehen, auch auf Ideen der Rationalisierung, der Informalisierung und auch der Transformation von Fremd- in Selbstzwänge betrachten. Und es geht dann im Grunde um so etwas wie eine emotionale Selbststeuerung, auch in unterschiedlichen unternehmerischen Kontexten oder Erwerbsarbeitskontexten, wie zum Beispiel Arbeit, Beratung, Therapie. Und eine der Ideen ist hier, dass das Ziel dieses emotionalen Selbstmanagements so eine Art Selbstoptimierung durch emotionale Intelligenz ist. Ein Begriff, den Daniel Goleman prominent gemacht hat in den frühen 90er Jahren. Aber auch hier ist die Idee ein Optimierungsgedanke. Wir tun das sozusagen, um bestimmten Anforderungen von Märkten und Arbeitskontexten, aber auch sozusagen, ja, auch der Arbeit am Selbst im Sinne von so Self-Care und Selbsttherapie gerecht zu werden. Und hier nur einige Beispiele der einschlägigen Bücher, was man wie mit seinen eigenen Emotionen machen sollte, um ein guter und glücklicher Mensch zu werden. Was ich aber eigentlich viel eindrücklicher finde, ist sozusagen die große Bandbreite an sozusagen Aufforderungen zum emotionalen Selbstmanagement, wie man es in sozialen Medien findet. Das ist wirklich eine große Fundgrube an Anleitungen, auf die eigenen Emotionen zu achten und mit den eigenen Emotionen auf eine ganz bestimmte Art und Weise umzugehen. Und Sie sehen schon, auch hier wiederum ist die Idee der Verfügbarkeit von Emotionen. Wir haben Zugriff auf unsere eigenen Emotionen. Wir können die verändern, wir können die nutzbar machen, wir können die managen und regulieren. Das Problem oder eine Herausforderung dieser Programme, dieser kulturellen Programme des emotionalen Selbstmanagements sind, dass dieses Selbstmanagement aus einer kognitiven Veranlassung und aus einer kognitiven Regulationsstrategie heraus resultiert. Im Sinne eines strategisch-instrumentellen Einsatzes von Emotionen. Das Paradoxe an dieser Situation ist, dass diese ganzen Bücher zum Beispiel sagen, naja, warum sind Emotionen so wichtig? weil sie eben was anderes sind als Kognition. Sie sind ein gänzlich anderer Modus des Weltbezugs. Ja, es ist körperlich, es ist präreflexiv, es ist so Bauchgefühl, es ist intuitiv und so weiter und so fort. Da liegt die Kraft der Emotionen, da ist sozusagen ihr adaptives Potenzial. Ja. Dann sagen wir aber, na ja, jetzt denk mal gut drüber nach, welche Emotion du wie veränderst, damit du Effekt XY erzielst. Sie sehen, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Ja, einerseits preisen wir Emotionen für ihre Reflexivität, für ihre Intuitivität, Bauchgefühl. Und andererseits wird gesagt, ja, ja, aber das kannst du ja selber regulieren. Ist klar, das ist irgendwie eine Paradoxie und so funktioniert's nicht. Zudem weiß man, dass diese Idee von Emotionsregulation und Management nicht in dem Maße funktioniert, wie viele dieser Autoren uns glauben machen wollen. Wir können Emotionen letztendlich nicht restlos regulieren. Dann wäre sozusagen auch, ich bin jetzt kein großer Evolutionstheoretiker, aber dass sie eine bestimmte evolutionäre Funktion übernehmen, steht, glaube ich, außer Frage. Dann wäre das sozusagen für die Katz und dahin. Ich komme jetzt zum dritten Punkt, die emotionale Reflexivität, zu der unter anderem auch Siegert, aber auch Ian Burkett oder Mary Holmes gearbeitet haben. Und es ist gewissermaßen eine dritte Sichtweise, auf welche Art und Weise, mit welchen Konsequenzen Emotionen in Gegenwartsgesellschaften als etwas betrachtet werden, über das wir verfügen können. Ich glaube, dass es historisch sehr stark mit der Idee zusammenhängt, etwa wie wir es bei Hume oder Smith finden, dass Wahrheit und Erkenntnis und auch das, was von Wert ist, aus dem Innern des Individuums kommt. Das kennen wir aus der Gefühlsethik oder aus dem Sentimentalismus. Das heißt, Wertigkeit, Wahrheit und Erkenntnis ist nicht mehr etwas, was von außen an uns herangetragen wird, etwa Gottheiten oder Autoritäten oder wie auch immer, sondern wenn wir danach suchen, dann müssen wir sozusagen tief in uns hineinschauen. Ja, da sitzt sozusagen die Quelle von Wahrheit und Erkenntnis, etwas übersteigert formuliert. Das hat aber, glaube ich, historisch sozusagen zu einer gesteigerten Aufmerksamkeit, über lange Zeit zu einer gesteigerten Aufmerksamkeit für und auch zu einer Inwertsetzung von Emotionen geführt. Sind nicht mehr nur das, was uns irgendwie stört und uns aus der Bahn wirft und nicht mehr klar denken lässt, sondern entwickelt sich die Idee, nee, Emotionen zeigen uns auch an, was richtig ist und was falsch ist. Ja, geben uns eine Idee für so eine Art moralischen Kompass, wenn man so will. In gegenwärtigen Gesellschaften hat das dann dazu geführt, dass Emotionen zunehmend zum Gegenstand von reflexiver Betrachtung und auch der Selbstthematisierung werden. Emotionen, so hat Eva Illus das ausgedrückt, werden zunehmend bewertet, inspiziert, diskutiert, verhandelt, quantifiziert und kommodifiziert. Ja, ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt, dieses Zitat. Und man sieht das sehr gut in der emotionalen Selbstbeobachtung, mit denen sich Gesellschaften beschäftigen, sehen wir in Medien, Politik, Wirtschaft, Kunst und Religion. Und dieses Reflexivwerden gesellschaftlicher Gefühlslagen ist nicht zuletzt auch angetrieben durch die Wissenschaft. Also die Tatsache, dass ich hier heute stehe und einen Vortrag zu diesem Thema halte, ist natürlich kein Zufall. Dass es überhaupt einen Lehrstuhl für die Soziologie der Emotionen gibt, ist kein Zufall. Das sieht man an Forschungsbereichen wie zum Beispiel affektive Polarisierung, die ganze Forschung zu Hassrede, in der Ökonomie zu Dingen wie Market Sentiment, es gibt sowas wie einen Fear-Index und so weiter und so fort. Also Gesellschaften gehen zunehmend dahin, sich einer permanenten emotionalen Selbstbeobachtung auszusetzen, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Hier gibt es so im Sinne von so Gegenwartsdiagnosen aus den Wissenschaften, einfach nur, um zu zeigen, wie sehr sich auch die Wissenschaften mit dem Thema Emotionen beschäftigen. In der deutschsprachigen Soziologie hat die Angst immer ganz große Konjunktur. Gibt es mehr Angst, gibt es weniger Angst, hat die Mittelschicht Angst, mehr Angst oder weniger Angst und so weiter und so fort. Ich habe hier mal einfach geplottet, ist leider nur die absolute Anzahl, nicht die relative Anzahl, deswegen ist es ein bisschen pointless, muss ich sagen, aber vielleicht trotzdem gar nicht so schlecht. Es sind sozusagen alle JSTOR-Artikel und ich habe mir einfach die Frequenz der unterschiedlicher Emotionsbegriffe angeguckt. Und was man sieht, ist einfach, natürlich steigt die Anzahl der Publikationen, ist klar, aber man sieht auch, dass Emotionen, unterschiedliche Emotionen, einfach unterschiedliche Konjunkturen haben und unterschiedliche Art und Weise in Literatur und in Druckerzeugnissen behandelt werden. Kleines Gimmick, das sagt überhaupt nichts dazu aus, ob Leute mehr oder weniger emotional werden. Ist ja auch mal so eines dieser Dinge, und die Gesellschaft ist viel emotionaler geworden, alle sind nur noch aufgeregt, alle fürchten sich und so weiter. Das sind einfach nur geplottete Zeitreihen von SÖP-Daten aus dem Jahr 2007 bis 2011. Und was man sieht, ist nicht viel. Also da tut sich nicht viel. Ja, ganz im Gegensatz zu, wie sprechen wir eigentlich über Emotionen? Ja? Okay, ich komme so langsam zum Schluss und habe auch meine Zeit bald ausgereizt. Ich möchte jetzt aber versuchen, diese Idee, also was sind Emotionen, wie können wir die verstehen, wie können wir auch gucken, anhand von welchen Angemessenheitskriterien wir Emotionen beurteilen, kritisieren, hinterfragen können. Das ist das eine. Und das andere, ich habe versucht zu zeigen, dass es gesellschaftliche Entwicklungslinien vor allem in Gegenwartsgesellschaften gibt, die dazu führen, Emotionen mehr und mehr als etwas zu betrachten, über das wir verfügen können. Individuell, aber auch kollektiv als Gesellschaft. Ich glaube, diese beiden Stellschrauben sind nötig, um Emotionen überhaupt sinnvoll als Streitsache verstehen zu können. Und das versuche ich jetzt an zwei Beispielen in aller Kürze zu illustrieren. Also, wenn wir davon ausgehen, dass Emotionen sprachlich fixierte Kategorien situierter Affektivität sind, wenn wir sie anhand von formalen, sozialen und kulturellen Angemessenheitskriterien beurteilen können, wenn sie mit Blick auf gesellschaftliche Anforderungen, Techniken und Programme reguliert und kontrolliert werden und zunehmend zum Gegenstand individueller und kultureller Reflexionsprozesse werden, dann, so die Idee, liegt es nahe, dass wir sie nicht nur anhand von zum Beispiel Optimierungs- und Effizienzkriterien, tendenziell im emotionalen Selbstmanagement oder Emotionsarbeit, sondern eben auch anhand von moralischen Kriterien beurteilt, verhandelt und eingefordert. Und zwar im Sinne von, es gibt richtige und falsche Emotionen. Es gibt die guten und die schlechten Emotionen. Es gibt das Sollen und Müssen von Emotionen. Und es gibt gebotene und verbotene Emotionen. Emotionen werden dann, wie andere Ansichten und Verhaltensweisen auch, also zu einer gesellschaftlichen Streitsache. Wann passiert das? Wann streiten Gesellschaften öffentlich um Emotionen? Und wann werden sie zum Gegenstand politischer Forderungen und Aushandlungen? Die Idee ist, wenn sie als relevante Aspekte des sozialen Mit- und Gegeneinanders wahrgenommen werden, wenn sie von sozial geteilter Bedeutung sind und vor allem, wenn sie mit virulenten Konfliktlinien in Verbindung gebracht werden. Zwei Beispiele. Das ist sozusagen einer der Klassiker aus unserem Sonderforschungsbereich. Sigurd wird das bestimmt noch. Greta Thunberg, ein bekanntes Zitat von ihr. I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic and act as if the house was on fire. Das ist für mich ein gutes Beispiel für die Streitsache Emotion. Denn was hier passiert, ist gewissermaßen die Artikulation einer Forderung angesichts einer gesellschaftlichen Krisen- oder Konfliktlage auf eine bestimmte Art und Weise zu fühlen und zu empfinden und gleichzeitig andere andere Fühlweisen, wenn man so will, zu diskreditieren. In dem Fall nämlich Hoffen. Ich finde es phänomenal. Ich glaube, das ist eine relativ neue Geschichte, mit Konflikten auf diese Art und Weise umzugehen. Und was auch interessant ist, ist, dass es etwas ist, was jetzt nicht einfach nur dieses Zitat ist, sondern es informiert sozusagen auch soziale Bewegungen. Es setzt sich fort, es wird aufgenommen, es wird weiter transportiert, es wird sozusagen will jetzt nicht sagen, zu einem Credo einer gesamten Bewegung gemacht, aber es bleibt sozusagen nicht ohne Widerhall. Anderes Beispiel aus dem Konfliktbereich Klima. Wir alle kennen diesen Begriff der Flugscham. Ich finde den Begriff der Flugscham, Marcy Cottingham hatte dafür den Begriff der Neo-Emotions eingeführt, also Emotionsbegriffe, Emotionswörter, die sozusagen immer dann entstehen, wenn unser etabliertes Emotionsvokabular nicht mehr passend ist für bestimmte Konfliktlagen und die Emotionen, die wir im Kontext dieser Konflikte empfinden. Also hier die Forderung nach mehr Flugscham. Ja? Wenn es jetzt durchgeht, Leute schämen sich nicht genug. Wenn sie das Flugzeug benutzen, müssen sie sich mehr schämen. Auch das ist eine Art und Weise, wie im Kontext eines Konflikts Emotionen zu einer Streitsache werden. Hier ist schon ein bisschen älter, von 2019, fand ich super. Darf ich mich über den heißen Sommer noch freuen? Also ist es überhaupt angemessen, angesichts des Klimawandels, mich überhaupt noch über das gute, also das warme Wetter sozusagen, zu freuen? Darf ich das überhaupt noch? Ist das okay? Zweites Beispiel, bevor ich zum Ende komme, ist der Krieg gegen die Ukraine. Wenn man sich hier die Berichterstattung anguckt, dann es ist schon interessant, wie viel Bezugnahmen auf Emotionen man findet. Das alleine ist überhaupt nicht verwunderlich, finde ich. Was ich interessant finde, ist, dass es sozusagen mit Kategorien des Dürfens, Müssens oder Sollens passiert. Ja? Und hier wird, das ist so eine Kolumne aus Spektrum der Wissenschaften, die Frage stellt, müssen wir wütend sein? Ja, also ist es sozusagen eine gebotene Emotion, Wut angesichts dieses Krieges zu empfinden. Hier wird es etwas anders formuliert. Es geht auch um den Ukraine-Krieg, aber hier ist die Frage, darf ich fühlen, was ich gerade fühle? Ohnmacht, Angst, Trauer und so weiter und so fort. Darf ich das eigentlich empfinden oder gibt es irgendwelche Regeln, Normen, Erwartungshaltungen, die sagen würden, nee, das ist nicht okay, das zu empfinden. Hier ist jetzt die Auflösung, Enjoy vom NDR, Umgang mit dem Krieg, alle Emotionen sind in Ordnung, alles gut, sozusagen fühlen, was wir möchten. Genau, aber wie gesagt, es ist wirklich nur der Versuch, sozusagen diese Perspektive, die ich eröffnet habe, anhand von einigen wenigen Beispielen zu illustrieren. Ganz kurz auf Implikationen und Paradoxien ein. Die Idee ist, dass das Infragestellen, Einfordern und Abwehren von Emotionen in solchen und in anderen Konflikten natürlich gesellschaftliche Anforderungen und Erwartungsdruck erzeugt. Ja, wenn ich lese, es ist nicht okay, dass du diese und jene Emotionen angesichts des Kriegs gegen die Ukraine hast, dann erzeugt es einen Erwartungsdruck. Du musst irgendwas machen mit meinen Emotionen. Und die Kritik an Emotionen kann empfunden werden als gezielte, schmerzhafte Angriffe auf individuelles und ein kollektives Selbst. Es geht eben nicht um Überzeugung. Die Kritik von Überzeugung und Meinungen, die ich zumindest theoretisch relativ schnell ändern kann, sondern es geht um etwas, was vielmehr das Selbst und die Person als Ganzes tangiert. Es geht immer mehr darum, wer bin ich als Person? Angriffe darauf sind viel drastischer oder werden als viel schmerzhafter empfunden, als wenn ich ledig sage, denk doch nochmal nach und dann wirst du auch schnell zu einer anderen Meinung kommen. Es gibt ein Problem der Uneinlösbarkeit, so ein bisschen etwas Ähnliches, was Lauren Berland als Cruel Optimism bezeichnet hat. Das entsteht deshalb, weil Emotionen sich eben nicht restlos kontrollieren und evozieren lassen, weil sie verkörperte und lang internalisierte Modi des Weltbezugs sind. Sie sind eben keine Überzeugung, sie sind eben keine Meinung, die man eben mal eben so schnell ändern kann, sondern sie sind etwas, was sich körperlich eingeschliffen hat, was zum essentiellen Bestandteil unseres Selbst geworden ist, über Jahre. Und Kritik dann kann natürlich Gefühle permanenter sozialer Abwertung und Unzulänglichkeit erzeugen. Ich bin kurz schon darauf eingegangen, dass die kognitive Kontrolle und sowas wie Emotionsarbeit diese adaptive Funktion von Emotionen auch unterminieren kann und zur Entfremdung von den eigenen Emotionen führen kann. Und für mich steht sozusagen die Frage im Raum, inwiefern eigentlich wenn Emotionen zur Streitsache werden, wenn sie kritisiert werden, wenn sie hinterfragt werden, inwiefern das eigentlich sowas wie eine radikale Individualisierung und auch Pathologisierung von Konflikten und Konfliktparteien ist. Und damit sozusagen Konflikten eine völlig andere Dynamik. Emotionen folgen Wünschen, überzeugen Intentionen, habe ich schon angedeutet. Ich frage mich, was bedeutet das eigentlich für die Konfliktbearbeitung über so Dinge wie Wissen, Einsicht, Erkenntnis, wenn wir sozusagen Emotionen noch mit in den Topf hineinwerfen? Rückt es aus dem Fokus oder spielt es irgendwie zusammen? Ist das was Gutes, was Schlechtes? Ist mir selber nicht klar, aber finde ich eine interessante Fragestellung. Was habe ich versucht? Kurzes Fazit. Ich habe dargelegt die Kriterien der formalen, sozialen und kulturellen Angemessenheit von Emotionen. Ich habe versucht darzulegen, wie sowas wie Emotionsregulation, Emotionsarbeit, Selbstmanagement und Optimierung und die Reflexivwerdung von Emotionen dazu führen, dass wir Emotionen als etwas wahrnehmen, was wir potenziell tatsächlich verändern und regulieren können, dass sie überhaupt im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen und was das sozusagen oder dass das eine Voraussetzung auch für die moralische Bewertung von Emotionen in gesellschaftlichen Konflikten ist, dass wir sie als etwas verstehen, was wir als Streitsache bezeichnen können. Und das führt potenziell zu sowas wie einen Erwartungsdruck. Es hat Uneinlösbarkeitsprobleme, es ist das Cruel Optimism-Argument, es mag zu Entfremdungen von eigenen Emotionen führen, auch zu sowas wie einer individualisierten Konfliktabkehr. Geht es vielleicht gar nicht mehr dann um die eigentlichen Konflikte, sondern man redet nur noch über diese Emotionen. Und zu sowas, was ich jetzt hier als Pathologisierung von Konfliktparteien genannt. Das ist sozusagen der Hintergrund, mit dem ich mir erhoffe, dass man irgendwie diese aktuellen Konfliktlagen besser verstehen kann. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Vielen Dank.
Super spannende Gedanken, total wichtig, weil diese Verallgemeinerungen und dieses kollektive Abwerten von Positionen, das ist ziemlich Gift für die Demokratie und fürs gesellschaftliche Klima, also die Diskussionskultur, glaube ich jedenfalls. Vielleicht ist das ja mit ein Grund für Polarisierung zum Beispiel auch. Ja, der Soziologe Christian von Schewe war das mit einem Vortrag zu Gefühlen als Gegenstand von gesellschaftlichen Konflikten. Und für diese Folge war es das. Aber ich habe noch einen Tipp für euch. Am 1. November, da machen wir wieder einen Live-Hörsaal in Halle beim Silbersalz Science and Media Festival. Und darum geht es dann.
Mindestens 2500 Menschen sind im türkisch-syrischen Grenzgebiet ums Leben gekommen. Das Erdbeben traf die Region mit der Stärke 7,7.
Taiwan hat das schwerste Erdbeben seit 25 Jahren erlebt.
Nach dem schweren Erdbeben in Afghanistan steigt die Zahl der Opfer weiter.
Klimawandel, Energiewende und Erdbeben. Was haben die miteinander zu tun? Es gibt tatsächlich einen direkten Zusammenhang. Und der liegt darin, dass der Mensch hier seine Hand mit im Spiel hat. Der menschengemachte Klimawandel lässt Eismassen schmelzen, die an Land lagern. Und wenn die schmelzen, dann erhöht sich der Druck im Untergrund. Wie funktioniert das alles? Wie funktioniert die Erdbebenmaschine? Warum können wir Erdbeben nicht vorhersagen? Darauf werde ich im Detail eingehen in meinem Vortrag.
Marco Bohnhoff ist das, Seismologe vom Geoforschungszentrum in Potsdam. Und ich freue mich schon total darauf. Ich darf das in Halle nämlich moderieren. Und bei dem Festival gibt es auch noch viele andere spannende Talks und auch Filme und Kunst übrigens. Der Eintritt ist frei. Infos gibt es auf unserer Website und hier in den Shownotes. Ja, und ich würde mich total freuen, euch da zu sehen. Wenn ihr da seid, kommt dann bitte auch zu uns an den Stand. Da gibt es auch ein paar Goodies für euch. Und ja, vielleicht können wir auch mal ein bisschen quatschen. Katrin Ohlendorf bin ich. Ich sage tschüss und ja, bis dann vielleicht.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.